Wir haben zu Anfang eine Kindergeschichte. Ich darf die Kinder bitten, nach vorne zu kommen. Ich habe eine Geschichte für euch, die ich euch erzählen möchte. Ja, ich erzähle euch eine Geschichte, und zwar von dieser Frau, von Ellen White. Die hat vor über 150 Jahren gelebt. Und damals war eine Zeit, wo sie sich oftmals so in sogenannten Camp Meeting, das ist so ein Treffen, große Versammlungen. Und heute, wenn man sich irgendwo versammelt, dann geht man meistens irgendwo in Häuser, in große Säle oder, ja. Und damals haben sie das oftmals draußen gemacht. Da haben sie ein großes Zelt gehabt, da passten manchmal 1000 Leute rein und noch mehr. Und jeder hatte so seine kleinen Zelte dabei, und wo er dann geschlafen hat. Und dann haben sie manchmal eine ganze Woche dann in den Zelten geschlafen und haben sich dann in einem großen Zelt zur Versammlung getroffen. Und da war einmal ein Camp-Meeting, und da waren viele Leute gekommen, und ja, die haben sich gefreut und die waren zusammen und man hat natürlich die Versammlungen besucht und man hat auch miteinander gesprochen und zusammen gegessen und das war eine schöne Zeit zusammen. Aber bei diesem einen Camp-Meeting, da waren auch eine Bande von Jugendlichen, die haben Böses gewollt. Und die haben denn bei manchen denn die Zelte einfach umgerissen und haben da das alles kaputt gemacht und zerstört und Sachen geklaut. Und dann haben sie natürlich dann versucht, die zu fangen oder den da das zu unterbinden, aber das hat nicht richtig funktioniert. Ja, auf jeden Fall eine Zeit lang hatten sie Ruhe gehabt, aber dann haben die angekündigt, dass sie gesagt haben, ja, wir möchten uns von der Ellen White, die Ellen White war damals die Hauptsprecherin, die hat damals sehr viel gepredigt, Von ihr möchten wir das Zelt, in der nächsten Nacht werden wir das Zelt von ihr, während sie schläft, werden wir kaputt machen und dann da uns und sie angreifen. Und dann haben die Verantwortlichen von dem Camp Meeting gesagt, oh, da müssen wir aber was tun. Wir müssen einen Polizisten, müssen wir jetzt beauftragen, der auf sie aufpasst. Und da haben sie einen Polizisten geholt von der Stadt und der ist dann gekommen, so ein großer, rothaariger, irischer Polizist, so ganz starker Polizist, der sollte jetzt die Nacht dort aufpassen, dass Ellen White nichts passiert. Und Ellen White, hier sieht man sie, das hier ist die Ellen White, die hier mit ihm spricht gerade, die war gar nicht begeistert davon. Der hat gesagt, nein, sagt sie, ich brauche doch keinen Polizisten. Ich habe jemand anders, der auf mich aufpasst. Wisst ihr, wer auf sie aufgepasst hat? Gott hat auf sie aufgepasst. Und Gott hat Engel geschickt und die Engel haben auch auf sie aufgepasst und hat sie schon so oft erlebt, dass Engel sie beschützt haben und hat sie gesagt, nein, ich brauche keinen Polizisten, du kannst wieder gehen, ich habe einen Engel, der auf mich aufpasst. Ja, und Gott passt auf mich auf, mir wird nichts passiert, auch wenn die bösen Buben da was machen wollen, mir wird nichts passieren, der Engel passt auf mich auf. Aber die Verantwortlichen haben gesagt, nein, der Polizist muss trotzdem da bleiben, der kann nicht gehen, wir müssen auf Sicherheit gehen, der bleibt da. Naja, auf jeden Fall, sie war gar nicht erfreut darüber. Sie hat sich dann am Abend schlafen gelegt. Was hat sie am Abend vorher gemacht? Sie hat gebetet. Und worum hat sie gebetet? Genau. Und wenn wir am Abend ins Bett gehen, können wir auch beten. Lieber Gott, bitte hilf, dass in der Nacht ich gut schlafen kann, dass mir nichts passiert. Ne? Und da können wir auch dafür beten, dass Gott auch seine Engel schickt, die uns auch schützen. Sie hat gebetet, hat gesagt, lieber Gott, du weißt, dass, guck, ich sehe sie in ihrem Zelt, ne? Hat sie gesagt, du weißt, dass da draußen diese böse Bande ist, aber ich bitte dich, dass du mich beschützt, dass du deinen Engel schickst, dass mir nichts passiert. Ja gut, und dann ist sie ganz ruhig eingeschlafen, weil sie wusste, Gott ist da und der passt auf, der schläft nicht, der passt auf mich auf. Naja, und dann der Polizist, der hat dann draußen seine Runden gezogen und ist dann gelaufen, hat geguckt, es war dunkel und ist nichts passiert und es war alles ruhig. Und naja, dann ist er müde geworden, hier sieht man, wie er gähnt, ja. Da ist er müde geworden, hat er gedacht, ja, sagte er, das ist so langweilig hier und naja, außerdem will die Frau ja gar nicht, dass ich sie beschütze, aber naja, ich muss halt hier und dann ist er da geblieben. Und dann ist er so rumgelaufen und während er so läuft, sieht er auf einmal, wie es da hinten so hell ist. Und dann denkt er, was ist denn da so hell? Und dann guckt er und er sieht aber nichts. Und dann überlegt er, ja, was muss ich da mal nachgucken gehen? Und dann ging er hin und dann hat er ein großes Licht gesehen. Ein großes Licht. Und zwar das Licht war genau dort über dem Zelt von der Ellen White. Hier ist das Zelt von Ellen White und da war ein großes Licht und über dem Licht hat er auf einmal einen großen Engel gesehen. Habt ihr schon mal einen Engel gesehen, einen echten? Ich auch noch nicht. Aber wir wissen, dass sie da sind, auch wenn wir sie nicht gesehen haben. Aber der hat ihn gesehen. Und wie auf einmal das Licht da war und der Engel da war und dann hat er so einen Schrecken bekommen, das war so hell, da ist er schnell weggelaufen. Ja, hat sich vor, und dann hat er gewusst, ich habe den Engel gesehen, der auf Ellen White aufpasst. Die braucht tatsächlich keinen Polizisten. Der Engel, der ist stärker als jeder Polizist. Ja. Und dann ist er weggelaufen, ist er schnell zu seiner Station gelaufen, zu seiner Polizeistation, und hat gesagt, da war jetzt ein Engel und der hat auf sie Ellen White aufgepasst und ich muss nicht mehr hingehen. Dann haben sie gesagt, naja, das ist doch schön. Ja gut, dann bleibst du halt die Nacht jetzt hier. Das ist der Rest der Nacht, ist er dann da geblieben und hat dann, ist er nicht mehr zurückgegangen zum Camp Meeting. Aber dann hat er gesagt, sowas habe ich ja noch nie erlebt. So einen großen Engel in großem Licht. Dann hat er gesagt, ich will doch gucken, was das für eine Frau ist. Und dann ist er am nächsten Tag hingegangen und hat sich in die Versammlung gesetzt. In einem großen Zelt, wo sie dann zusammen waren, hat er sich reingesetzt und hat zugehört. Dann hat er gehört, wie sie gepredigt hat über Jesus und dass Jesus für uns gestorben ist und dass er für unsere Sünde getragen hat und dass wir unser Leben Jesus übergeben können und dass wir dann auch gerettet werden können. Dann hat er gedacht, ja, das will ich auch. Dann hat er sein Leben Jesus übergeben und war die ganze Woche bei dem Camp-Meeting jeden Abend mit dabei und jeden Tag, auch wenn die tagsüber Versammlungen waren. Und am Ende der Woche hat er gesagt, ich möchte auch getauft werden. Und am Ende der Woche ist der Polizist, der Ellen White dort bewachen sollte, ist getauft worden. Ja. So hat Gott eingegriffen, dass er den Engel geschickt hat und dass alle gesehen haben, Gott bewahrt sie. Und tatsächlich ist auch in der Nacht nichts passiert. Ja? Die bösen Buben konnten nicht zum Zelt von Ellen White, weil der Engel aufgepasst hat. Und so können auch wir Jesus schon unser Herz aufnehmen und wissen, dass Jesus für uns da ist und dass er unser Heiland ist. Das war die Geschichte für euch Kinder. Dann dürft ihr wieder auf eure Plätze. Ja, ich freue mich wieder bei euch zu sein, dass wir heute wieder die Gelegenheit haben, Gottes Wort zu studieren. Ich denke, wie in der Kindergeschichte, wie wir auch gehört haben, es ist tatsächlich so, Gott passt auf uns auf. Wir dürfen Gott vertrauen und wir dürfen Frieden im Herzen haben. Ich möchte heute den dritten Teil unserer Predigtserie mit euch durchgehen. Die Predigtserie heißt ja Vertrauen in Gottes Propheten. Und heute ist Thema Nummer 3, Leben und Wirken von Ellen White. Und das ist ein spannendes Thema. Und es ist schön, dass wir da gemeinsam über das nachdenken können, was Gott für uns vorbereitet hat und vorgesehen hat. Ich möchte ganz kurz nochmal wiederholen, was wir in den ersten Themen so gesehen haben. Bei der ersten Predigt, da ging es um das Thema Propheten auf dem Prüfstand. Und wir hatten dann vor allen Dingen diese 4 Prüfsteine echter Propheten angeschaut, dass die Bibel 4 Dinge nennt, 4 Punkte nennt, woran man erkennen kann, ob jemand, der sich Prophet nennt, ein echter Prophet ist oder ein falscher Prophet ist. Denn es wäre schlimm, wenn wir einem echten Propheten nicht folgen würden, denn wenn Gott durch echte Propheten zu uns spricht, dann sollen wir darauf hören. Und es wäre schlimm, wenn wir einem falschen Propheten folgen, denn wenn wir dem folgen, kann es sein, dass wir am Ende, wenn wir seinen Irrlehren glauben und folgen, dass wir am Ende verloren gehen. Deswegen müssen wir wissen, was sind echte Propheten und was sind nicht echte Propheten. Und die Bibel nennt diese 4 Punkte. Erstens, was er sagt, muss mit der Bibel übereinstimmen. Zweitens, an den Früchten werdet ihr ihn erkennen, sagt Jesus. Das heißt, dass die guten Früchte seines Lebens und seines Wirkens sichtbar sein müssen. Und drittens, Eintreffen der Voraussagen, dass das, was er sagt, auch eintrifft. Das gilt allerdings nicht bei bedingten Prophezeiungen. Manche Prophezeiungen sind an Bedingungen der Menschen geknüpft, was die Menschen tun. Aber prinzipiell müssen die Voraussagen, die ein Prophet trifft, natürlich auch eintreffen. Und viertens, Anerkennung der Göttlichkeit Jesu. Und da hatten wir auch gesehen bei diesem Thema, dass diese 4 Prüfsteine bei Ellen White, Ellen White hat auch damals vor 150 Jahren gesagt, dass sie eine Prophetin sei, dass sie von Gott Visionen hat und Träume. Und wenn man diese Merkmale auf sie anwendet, hatten wir gesehen, dass das bei ihr zutrifft. Wer darüber das noch nicht gehört hat oder noch nicht den Vortrag versäumt hat, kann da gerne den nochmal nachschauen und das sich nochmal anschauen. Beim zweiten Thema hatten wir über die Gabe der Weissagung gesprochen und gesehen, dass Gott auch im Neuen Testament die Gabe der Weissagung gegeben hat. Es gibt verschiedene geistliche Gaben, Leitungsaufgaben Gaben, die helfen sollen, die Gemeinde aufzubauen oder auch in der Mission. Und dass eine dieser Gaben die Gabe der Weissagung ist. Und dass wir vor allen Dingen in der Endzeit diese Gabe der Weissagung auch von Gott vorausgesagt haben, dass die in besonderem Maße kommen wird. Dass wir in Offenbarung 12, Vers 17, können wir gerade noch mal lesen, den Text. Da ging es um die Frage der Endzeit. Offenbarung 12, Vers 17, wo es heißt, der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Das heißt, hier ging es um die Zeit nach 1798, das war in Vers 14 beschrieben, dass also in der Endzeit nach 1798 Gott eine Gemeinde hat, die zwei Kennzeichen hat, nämlich sie halten die Gebote Gottes, alle 10 Gebote, und sie haben das Zeugnis Jesu. Und in Offenbarung 19, Vers 10 steht, das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Das heißt also, der Geist der Weissagung heißt die Gabe der Prophetie, das heißt, Gott schickt einen Propheten. Und wir hatten gesehen, dass genau um diese Zeit herum, nach 1798, die Miller-Bewegung entstanden ist und dann 1844 die Enttäuschung war und in dem Jahr auch Gott Ellen White oder Ellen Harmon, hieß sie damals noch, die ersten Träume und Visionen gegeben hat. Ja, das heißt also, die Gabe der Prophetie ist auch in der Endzeit da, vorausgesagt. Und wir können sehen, dass sich das genau erfüllt hat, was Gott in der Offenbarung damals vorausgesagt hat. Ja, schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, was in der Endzeit noch vorausgesagt worden ist. Ladet euch ein, aufzuschlagen, Joel Kapitel 3, Vers 1 bis 4. Joel Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Joel Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Hier sagt Gott, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Das heißt, Gott sagt hier voraus, was in der Endzeit geschehen wird. Denn der große und schreckliche Tag des Herrn, das ist der Tag des Gerichts, der Tag der Wiederkunft Jesu. Und bevor das kommt, möchte Gott seinen Heiligen Geist ausgießen. Und das Zeichen, woran man es erkennen kann, ist, dass hier steht, die Söhne und Töchter weissagen, die Alten Träume haben und die Jünglinge Gesichter sehen. Das bedeutet, dass wir hier, dass Gott diese Gabe der Prophetie gibt. Und zwar, wir haben auch beim letzten Mal schon gesehen, diese Gabe der Prophetie gibt es in zwei verschiedenen Art und Weisen. Die gibt es, dass Gott einen Menschen als Propheten beruft, der das ganze Leben Prophet ist, so wie Elia, Johannes der Täufer und andere. Aber dass Gott diese Gabe auch manchmal nur punktuell gibt und nicht dieser Mensch dann nicht das ganze Leben lang Prophet ist, sondern dass er dann nur an diesem Moment einen Traum hat, vor Gott eine Botschaft bekommen hat, die er weitergeben soll. Und denke ich, was wir hier haben, ist, dass diese Gabe nicht punktuell an einem Menschen gegeben wird, sondern dass hier viele Träume und Gesichter haben werden. Und ich denke, das ist noch zukünftig. Wenn der Spätregen kommen wird, dann wird sich das erfüllen. Dass Gott vielen von uns, vielleicht sogar allen von uns, Träume und Gesichter geben wird. Und zwar, das ist eine Zeit der Erweckung. Das ist eine Zeit, wo es auch wieder notwendig wird, dass wir diese Träume und Visionen von Gott haben. Dass Gott sein Werk führen wird, für unsere Sicherheit und denke ich auch für die Mission, dass das sein wird. Das heißt, je mehr wir zur Jesu Wiederkunft kommen, desto mehr werden wir abhängig von Gottes Führung. Denn Gott möchte sein Werk beenden, dass alle Menschen auf der ganzen Welt das Evangelium hören, das Zeugnis für alle Völker und dass dann Jesus kommt. Und ich glaube, wenn wir Menschen das versuchen sollten und würden, wir würden damit nie zu Ende kommen. Denn die Weltbevölkerung vermehrt sich so schnell und auch die ja, wir sehen auch, dass in vielen Ländern, wo eigentlich schon auch in der westlichen Welt eigentlich die Botschaft von Jesus schon überall verkündigt war, dass immer weniger wird. Also in Deutschland kennen heute weniger Menschen Jesus und den Erlösungsplan, als es noch vor 30, 50 oder vor 100 Jahren der Fall war. Deswegen kann nur Gottes Geist am Ende das Werk zum Abschluss bringen. Natürlich durch uns, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen, dass Gott, der Heilige Geist, wenn der Spätregen kommt, dass wir dann diesen lauten Ruf verkündigen können, dass alle Menschen davon hören werden. Der große Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, geht auf einen Höhepunkt zu. An diesem Höhepunkt wird Satan mehr wirken, indem er Druck ausübt, eine Trübsalzeit bringt, Verfolgung, Sonntagsgesetz und all diese Dinge, die wir von gehört haben. Aber Gott wirkt auch mehr. Gott wirkt, indem er den Spätregen ausgießt. Und das wird eine fantastisch schöne Zeit sein, dass wir so von Gott erleben werden. Wenn wir am Sabbatmorgen dann hier Erfahrungsberichte erzählen, dann werden wir gar nicht zu Ende kommen, weil jeder so viel Erfahrung erlebt und Wunder und Zeichen und Botschaften von Gott und Träume von Gott, dass wir das gar nicht schaffen, alles auszutauschen. Natürlich wird es äußerlich eine schwierigere Zeit sein, aber geistig gesehen eine segensreiche, eine schöne Zeit sein. Natürlich versucht Satan auch, uns zu verführen. In der Endzeit haben wir nicht nur Versuch, nicht nur Verfolgung, sondern auch Verführung. Und ich denke, Verführung ist noch problematischer als Verfolgung. Denn wenn wir verfolgt werden, dann können sie uns vielleicht unsere Freiheiten nehmen und auch unser Leben im Endeffekt. Aber wir sind trotzdem Gottes Kinder und gerettet und Gottes Werk wird siegen. Aber wenn wir verführt werden, dann könnten wir abfallen und falschen Wegen folgen. Ja. Und Gott will uns schützen. Wie schützt Gott uns? Gott schützt uns, indem er Propheten schickt. Das hat Gott immer wieder getan, auch im Alten Testament. Immer wenn es Krisen gab, wenn es bestimmte Punkte gab, wo etwas sich verändert hat, wo es Schaltstellen gab, hat Gott Propheten geschickt. Ob das Noah war, ein Prophet war und die Menschheit gewarnt hat. Das war genau der Punkt, wo die Sintflut kam und sich sehr viel verändert hat in dieser Welt. Das war die Zeit, in der Mose da war, ja, als der alte Bund im Sinai aufgerichtet worden ist, wo Gott den Heiligtumsdienst aufgerichtet hat und das Volk Israel Gottes Volk geworden ist. Dort hat Gott Mose geschickt, einen Propheten. Mose war ein Prophet. Als Jesus kommen sollte, der Messias, die Zeitenwende der Menschheit schlechthin, hat Gott Johannes den Täufer geschickt, dass er das vorbereiten sollte. Und ich denke, bevor Jesus wiederkommt, hat er auch einen Propheten geschickt. Wir haben bereits darüber gesprochen, Ellen White. Aber er wird in der Endzeit auch noch mehr durch Propheten zu uns reden, um seine Wiederkunft am Endeffekt vorzubereiten und uns und auch die Menschen darauf vorzubereiten. Ich möchte mal euch jetzt gerne noch ein bisschen anschauen, wie Gott durch Ellen White gewirkt hat. Wir hatten bereits beim letzten Mal gesehen, dass gerade um die Zeit herum, um 1844 herum, Satan auch in dieser Welt sehr viel versucht hat zu verändern, auf den Kopf zu stellen. Ob das verschiedene Religionen gewesen sind, verschiedene satanische Manifestationen, ja. Aber auch Fanatismus innerhalb der Miller-Bewegung und der Advent-Bewegung, die es damals gegeben hat. Wir schauen uns jetzt mehrere Dinge an aus dem Leben und Wirken von Ellen White. Erstmal einiges über ihr Leben. Sie wurde damals geboren in Gorham, Maine in den USA am 26. November 1827 als Ellen Gould Hammond. Ihre Eltern waren auch sehr gläubig. Sie wuchs in einer sehr gläubigen Familie auf. Sie hatte eine Zwillingsschwester, Elisabeth. Hier sehen wir sie mit auf dem Bild. Ihre Eltern waren Robert und Eunike Hammond, Mitglieder der Episkopalen Kirche. Und sie hatten damals 8 Kinder. Damals war es generell üblich, dass die Familien mehr Kinder hatten, als es heute ist. Heute gilt schon jemand, der 3 oder 4 Kinder hat, als kinderreich. Damals war das ein bisschen mehr. Ellen Hammond konnte wegen eines Schulunfalls, ein Mädchen hatte ihr einen Stein an die Nase geworfen, nur 3,5 Jahre die Schule besuchen. Das heißt, sie wollte gerne lernen. Sie war gerne in der Schule, aber als ein Mädchen ihr den Stein in die Nase geworfen hat, ihre Nase war gebrochen. Und das hat auch bewirkt, dass sie nicht nur eine Gehirnerschütterung hatte, sondern dass sie danach nicht mehr in der Lage war, sich zu konzentrieren, nicht mehr in der Lage war, mit der Hand irgendwas zu schreiben. Sie hat dann einige Zeit danach wieder versucht, zur Schule zu gehen, aber es hat nicht mehr funktioniert. Ja. So hatte sie nur 3,5 Jahre Schulbildung und musste danach abbrechen. Und es war für sie gar nicht einfach. Sie hat sehr viel darunter gelitten, unter dieser Krankheit und unter diesen Umständen. Ja. Denn 1840, als sie 13 Jahre alt war, hat sie sich bekehrt während eines Methodisten-Camp-Meetings im März 1840. Sie hat eine Verkündigung gewesen und sie hat ihr Leben Gott übergeben und hat sich bewusst dafür entschieden, Jesus nachzufolgen. Dann ist sie auch im Alter von 13 Jahren getauft worden, als sie sich bekehrt hat. Nicht lange danach ist sie getauft worden in Casco Bay in Portland, durch einen Methodistenprediger. Ja, dann sind sie natürlich auch Mitglieder der methodistischen Kirche gewesen, ihre Eltern und sie. Aber 1843 wurden sie ausgeschlossen aus der methodistischen Kirche. Warum? Weil damals diese Miller-Bewegung sehr weit verbreitet worden war und sie sagten, Jesus kommt wieder, Jesus kommt bald wieder und auch Jesus kommt 1844 wieder. Und in den meisten Kirchen, auch in den meisten methodistischen Kirchen, ist diese Botschaft abgelehnt worden. Und deswegen ist die ganze Familie damals ausgeschlossen worden. Die ganze Familie Hammond. Dann, als sie dann 1844 zum ersten Mal die Visionen hatte und das auch erzählt hat, ist sie dann sehr viel umhergereist und hat dann damals unter den Gläubigen, es gab noch keine Konfession, es war einfach nur verstreute Gläubige, die hier und dort zusammen waren, ist sie viel umhergereist, um dort von ihren Visionen, die Gott ihr gegeben hat, zu erzählen. Und in den meisten Fällen sind auch die Visionen positiv aufgenommen worden, weil es ermutigend war, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und es ist sehr interessant, sehr spannend davon zu lesen. Gerade in dem Buch Frühe Schriften beschreibt sie von dieser ersten Zeit. Oder auch in dem Buch Leben und Wirken, die ersten Jahre von Ellen White. Ja, das ist sehr spannend geschrieben, wie sie in der ersten Zeit danach die Botschaft verkündigt hat. Aber sie konnte nicht alleine reisen. Deswegen hat manchmal ihre Schwester sie begleitet und manchmal auch der James White, ein junger Prediger der Adventbewegung. Und irgendwann haben sie auch gemerkt, dass sie nicht nur geistlich miteinander sich die Dinge teilen können, sondern dass sie auch was füreinander empfinden und dass auch Gott sie füreinander bestimmt hatte und sie haben dann geheiratet. Ja. Sie hatte ihre erste Vision im Dezember 1844. Das war eine Vision, wo sie die Gläubigen auf dem Weg gesehen hat zum Himmel und der Mitternachtsruf hinter ihnen ein Licht gewesen ist und wie Gott sie ermutigt hat, diesen Weg weiterzugehen und dass dieser Weg am Ende zum Ziel führen würde. 70 Jahre lang hat sie öffentlich gedient und öffentlich gewirkt. Damals 1844 war sie gerade 17 Jahre alt und bis zum Jahr 1915, wo sie dann am Ende gestorben ist, hat sie von 1844 bis 1915 gedient. Sie hat über 2000 Visionen und prophetische Träume gehabt. Das ist schon eine Menge. Also sie hat sehr viel. Und manchmal ist auch dieser prophetische Dienst für sie, ja, es war keine Freude für sie. Warum nicht? Weil viele dieser Träume, die sie hatte und Visionen, hat Gott ihr Dinge gezeigt von Gemeindegliedern, die irgendwelche geheimen Sünden hatten und die sie aufdecken sollte. Und ihr wisst, wie das ist, wenn du jemandem sagen sollst, was er so falsch macht, und wenn er noch geheime Sünden hat, dann ist das in den meisten Fällen nicht immer positiv aufgenommen worden. Deswegen hat sie auch sehr viel Widerstand bekommen. Und viele haben gesagt, nein, das stimmt nicht, und das ist ja. Und das hat sie aber trotzdem immer als wahr erwiesen, weil was Gott ihr gezeigt hat, war natürlich immer wahr, weil Gott die Sachen weiß, besser weiß. Ja. Und sie musste auch damals sehr viele fanatische Irrlehren, die es damals gab, auch korrigieren. Und da waren manchmal Leute irgendwo anders in einer Versammlung und dann hat Gott sie dahin geschickt. Einmal war es so, da war so zwei Männer, die hatten so Irrlehren, die sie verkündigt hatten, dass sie sagten, ja, wir brauchen die Bibel nicht mehr und alleine und Gott spricht direkt zu uns und wir können auch ohne Bibel leben und die Bibel brauchen wir nicht mehr. Und dann hat Gott sie hingeschickt, dass sie dorthin gehen sollte. Und sie ist dann dorthin gereist, um dann dort in der Versammlung mit denen zu sprechen und auch das klarzustellen und Gottes Botschaft zu verkündigen. Auf jeden Fall, als sie ankamen, hat sie dann, dort wo sie übernachtet hat, diese beiden getroffen. Und die haben dann gesagt, ja, wir werden morgen dort und dort in der Versammlung sein. Und in der Nacht gibt Gott ihr einen Traum und sagt, fahrt nicht dort in die Versammlung, fahr 20 Kilometer weiter in den nächsten Ort und geht dort in die Versammlung. Und sie denkt, naja, warum soll ich da denn fahren? Die sind doch hier. Ja, sie sagt am nächsten Morgen zu ihren Begleitern, Gott hat mir gezeigt, wir sollen in den nächsten Ort fahren und nicht hier vor Ort die Versammlung besuchen. Okay, sagen sie, wir wissen nicht warum, aber wir fahren da mal hin. Und dann sind sie hingefahren und was ist passiert? Diese beiden Irrlehrer waren genau in der anderen Versammlung. Sie hatten die getäuscht, dass sie sagten, wir sind hier, damit sie nicht dort mit ihnen zusammentreffen sollten und würden. Ja, und deswegen waren sie dann trotzdem in der Versammlung von den beiden. Und die waren natürlich sehr erstaunt, als sie dann dort hineinkamen in die Versammlung. Und dort hat dann Ellen White die Botschaften von Gott übermittelt. Und das ist aufgedeckt worden und dadurch sind die Gläubigen geschützt worden vor diesen fanatischen Botschaften dieser beiden Männer, die dort zugegen waren. So hat Gott also immer wieder geführt zur damaligen Zeit. Natürlich haben sie auch den Segen Gottes erlebt, wie Gott auch bei ihnen war und wie Gott die Dinge verändert hat und wie das ganze Werk aufgebaut worden ist und gestärkt worden ist. Ja. Von 1844 bis 1884, diese 40 Jahre, hatte sie überwiegend Visionen in der Anwesenheit von Zeugen, auch während der Gottesdienste. Und danach meistens nächtliche prophetische Träume. Und hier sehen wir übrigens auch, das war diese Begebenheit, wo diese zwei Männer dort im Hintergrund, seht ihr die zwei, da hatte sie während dieser Versammlung auch einen Traum gehabt, wo Gott eine Vision besser gesagt. Ein Traum ist, dass sie während der Nacht, während sie schläft, von Gott Botschaften bekommt und Visionen, während sie wach ist. Und dann hat sie so eine große Bibel auch gehabt, die hat sie hochgehalten, so eine Bibel, wie wir hier vorne haben, noch ein bisschen größer. Die hat sie so über eine Stunde lang hochgehalten in der Vision und hat dann teilweise auch gesprochen während der Vision. Also sie hat die Dinge, sie hatte die Augen offen, aber sie hat die Dinge um sie herum nicht wahrgenommen, sondern sie hat die Dinge gesehen, die Gott in der Vision ihr gezeigt hat. Und dann hat sie dann von einigen Bibeltexten gesprochen, die wichtig sind und hat dann mit ihrem Finger, wie es hier steht, wie man hier sieht, auf dem Bild sieht, hat sie dann dort die Bibelstellen umgeblättert, ohne zu gucken, umgeblättert und drauf gezeigt. Und dann gab es einige, wie zum Beispiel dieser Mann hier, dieser Bruder, der hat dann, ist auf dem Stuhl gestanden und hat dann geguckt, ob das tatsächlich stimmt. Die Bibelstellen, die sie zitiert und da, wo sie drauf zeigt, und das stimmte alles. Und im Hintergrund seht ihr die beiden fanatischen Männer hier. Was haben die gemacht? Die haben im Hintergrund laut gesungen, weil sie verhindern wollten, dass die Botschaften, die Gott hier durch Ellen White gibt, dass die ankommen. Aber dann sind sie durch die Macht Gottes, die dann hier gewirkt hat, mussten sie verstummen und sind dann irgendwann rausgegangen. Ja. Während ihrer Visionen atmete sie nicht und sie nahm ihrer Umgebung trotz geöffneter Augen nicht wahr. Und auch Ärzte sind auch anwesend gewesen und haben sie untersucht während der Visionen und haben festgestellt tatsächlich, dass sie nicht geatmet hat. Ja, aber trotzdem am Leben geblieben ist. Ihre letzte bekannte Vision hatte sie am 3. März 1915. Der Inhalt dieser Vision war das Wohlergehen der Jugend. Nach 1884 waren ihre meisten Visionen nur noch privat zu Hause. Und dann war auch mehr Träume als Visionen. Und wenn sie Träume hatte, konnte sie auch ihre Träume, die sie von Gott bekommen hat, von den normalen Träumen, die sie hatte, jeder Mensch träumt ja, unterscheiden. Ich denke, das ist wichtig, dass auch Prophet unterscheiden kann zwischen dem, was er normal träumt und dem, was Gott ihm im Traum zeigt. James und Edson White hatten 4 Söhne, Henry, Edson, William und Herbert. 2 der Söhne sind gestorben, relativ früh gestorben, einer als Baby schon und der andere, als er 16 Jahre alt war. Und kurz nach ihrer Hochzeit haben sie den Sabbat erkannt von Joseph Bates damals. Der war der Erste, der den Sabbat erkannt hat und da Pamphlete darüber geschrieben hat und das verbreitet hat. Und das haben sie, die haben ihn getroffen und sie haben dann mit ihm darüber gesprochen. Sie haben seine Pamphlete gelesen und waren dann überzeugt worden vom Sabbat und haben dann auch den Sabbat übernommen und den Sabbat gefeiert. Ja. Im November 1848, interessant ist auch, dass Gott ihr nicht nur gesagt hat, die Sünden und die Irrlehren und der Fanatiker damals, sondern er hat ihr auch gezeigt, wie sie vorwärts gehen sollen. Über viele, viele Bereiche. Ob das die Gesundheitsfragen sind, ob das die Ernährungsfrage ist, ob das die Druckereien sind, ob das Schulen waren. Gott hat immer ihr Dinge gezeigt, was sie starten sollten, was sie beginnen sollten. Und hier 1848 im November hat Gott ihr gesagt, sie sollten Druckerzeugnisse herausgeben. Das heißt, eine kleine Zeitschrift. Und damals muss man sich vorstellen, 1848, da gab's, das war eine Handvoll Gläubiger. Und die waren auch überall verstreut. Und dort, wo sie wohnten, da waren vielleicht gerade nur so 30, 40, 50 Gläubige zusammen, ja. Und jetzt haben sie denn, der James White hat den Artikel geschrieben. Sie haben das drucken lassen und die waren damals so arm, sie sind umhergereist und haben ja keine Einnahmen gehabt. James White hat ab und zu mal hier und da gearbeitet. Aber die Einnahmen waren sehr gering und sie haben manchmal sogar auf ihr Essen verzichtet, um Geld zu haben, um diese Zeitschrift drucken lassen zu können und zu verschicken zu können. Und dieses Verschicken war etwas, was auch Geld kostete natürlich. Ja. Und hier sieht man, wie sie zusammenkommen, wie sie beim ersten Mal dann dort das haben drucken lassen, wie das James hat das abgeholt von der Druckerei. Sie haben es hingelegt, sie haben es gefaltet. Und auch druckfertig, reisefertig gemacht, versandfertig gemacht und haben dann gebetet, dass Gott das segnen möchte. Und natürlich durch das Verschicken dieser Zeitschrift haben sie dann auch Spenden bekommen und dadurch konnten sie auch das Werk weiterführen. Dauer. Ja, das war die erste Ausgabe von The Present Truth, die gegenwärtige Wahrheit im Juli 1849, die dann herausgegeben worden ist. Und das ist natürlich immer weiter angewachsen, bis es nachher zu einem Verlag kam, zu einer Druckerei kam. Und heute haben wir über 50 Druckereien und Verlage weltweit. Also das Werk hat damals klein angefangen, aber Gott hat ihr gezeigt in der Vision, wie sie starten sollen und dass es auch gelingen würde. Dann diese große Vision über die Gesundheitsreform hatte sie am 6. Juni 1863. Interessant ist, dass Gott ihr nicht alles auf einmal gezeigt hat. Damals, als sie begonnen hat, als Prophetin 1844 hat sie noch viele, viele Dinge falsch gemacht. Sie haben damals den Sonntag gehalten, sie hat auch Schweinefleisch gegessen und andere Dinge, weil sie das nicht anders wusste, nicht besser wusste. Aber als Gott ihr gezeigt hat, was wichtig ist, ja, und dass auch die Gesundheit wichtig ist, hat sie dann umgestellt und auch ihre Gesundheit hat sich dadurch sehr viel und wesentlich verbessert. Aber auch, dass wir als Eventgemeinde heute so ein Bewusstsein haben, dass die Gesundheit wichtig ist und dass unser Lebensstil, wie wir leben und unsere Gesundheit erhalten, auch Auswirkungen hat auf unser geistiges Leben und auch auf unsere Gefühle, auf unseren Verstand und dass das gegenseitig sich beeinflusst, Das denke ich, das war ein großer, großes Vorrecht, was wir hier haben dürfen, über die Botschaften, die wir hier durch Sie bekommen haben. Ja, 1881, übrigens 1863 war dann auch die Gründung der Generalkonferenz, die dann, wo unsere Freikirche der Siebentagsadventisten sich damals gegründet hat und wir dann auch eine Organisation, eine Bewegung, vorher waren wir eine Bewegung, aber natürlich ist diese Bewegung, als wir Organisation wurden, nicht nur Kirche geworden, sondern ich denke, wir sind eine Bewegung geblieben, weil ob es heute noch die Eventgemeinde davon lebt, dass die Gemeindeglieder selbst aktiv sind und alle gemeinsam das Verständnis haben, dass wir gemeinsam Gottes Leib bilden und gemeinsam nur vorwärts gehen können. Ihr Mann starb am 6. August 1881. Man muss sagen, ihr Mann, James White, der war so ein echter Gründervater. Es gibt ja manche Leute, die haben damals so Pioniere, die wirklich vorwärts gegangen sind und Dinge vorwärts bringen konnten. Und er war so jemand. Er war viele Jahre Vorsteher der Generalkonferenz, Präsident der Generalkonferenz. Er war Verlagsleiter, er war Sabbatschulleiter. Er hat eigentlich alles geleitet, was es damals gab. Und er hat auch alles organisiert. Und er war so jemand, der alles organisieren konnte, im Griff hatte. Und es gibt so eine Geschichte, also dieses Buch, es gibt ein Buch von James White, das ist fantastisch zu lesen, also ist spannend zu lesen. Dann war er mal zwischendurch mal krank geworden, sondern hatte Burnout, würden wir heute sagen, und hat sich dann rausgenommen und ist dann woanders hingegangen und hat sich dann ein bisschen erholt und hat auch andere Aufgaben weitergemacht. Und dann ist der Verlag, hat ihn mal anders weitergeführt. Und in dem Jahr ist der Verlag so in die roten Zahlen gerutscht, dass sie schon gesagt haben, wir müssen den Verlag wieder aufgeben. Wir müssen zumachen. Denn die roten Zahlen, die Verluste werden immer größer und bevor wir irgendwo hier in den Schulden versinken, müssen wir wieder zumachen. Und dann kam er zurück und hat gesagt, nein, wir machen nicht zu. Er hatte wieder die Verlagsleitung übernommen und innerhalb von kürzester Zeit war der Verlag wieder in schwarzen Zahlen. Also er war jemand, der nicht nur geistlich vorwärts gegangen ist und geistlich die Botschaft verkündigt hat und auch geistlich die Richtung mit den anderen Pionieren natürlich zusammen vorgegeben hat, sondern er war auch jemand, der geschäftstüchtig war, der auch einen Blick hatte für die Dinge, die man tun musste und wie man sie tun musste, damit es auch erfolgreich war. Also er war so jemand, der dem Gott überall, wo er da war, Gelingen gegeben hat. Das Problem war natürlich, weil er so erfolgreich war und weil er so viel wusste, war er auch jemand, der schlecht nachgeben konnte. Er meinte, er müsste immer recht haben. Und er hatte ja fast auch immer recht, weil er so gut war. Aber das Problem ist natürlich, wenn er jetzt der Leiter der Generalkonferenz ist und er weiß, was alles geschieht und seine Frau eine Prophetin ist, und seine Frau ihm manchmal sagt, hör mal zu, mein lieber Mann, Gott hat mir gezeigt, das und das musst du anders machen. Ist gar nicht so einfach gewesen, für ihn nicht und für sie nicht. Denn sie musste es ihm nicht nur als Frau sagen, als eine Ehefrau, sondern als Prophetin. Ja. Und da gab es schon manchmal auch ein bisschen Spannungen zwischen den beiden, weil er manchmal nicht bereit war, das, was Gott seiner Frau gezeigt hat, auch gleich umzusetzen. Es gab sogar auch manchmal Spannungen, ja, gut, aber auf jeden Fall, irgendwann hat er es doch meistens eingesehen und hat sie dann, und auch wenn es manchmal ein bisschen Zeit gedauert hat, und hat es ihm doch gefolgt. Weil er wusste, was Gott meiner Frau zeigt, ist immer richtig. Hat er irgendwann gewusst und gemerkt. Denn er glaubte an die Gabe, die sie hatte, an die prophetische Gabe. Ja. Dann, als ihr Mann gestorben war, war sie in Europa. Vom Sommer 85 bis Herbst 87. Und hat hier auch mitgeholfen, das Werk aufzubauen. Sie hat auch hier viele Vorträge gehalten, gepredigt. Sie war damals stationiert in Basel. In Basel gab es damals den ersten europäischen Verlag. Sie hat damals auch die Waldenser Täler besucht. Dreimal war sie in den Waldenser Tälern. Torre Pellice hat auch zu den Waldensern gepredigt. Und ist interessant, dass sie hier auch in Europa gewirkt hat. Und auch in Deutschland war sie öfter gewesen. Und hat auch einiges über Deutschland gesagt, über das Werk in Deutschland, ja, wichtig ist und vorwärts gehen sollte. Dann war sie auch in Australien, von 1892 bis 1900. Das war eine sehr schwierige Zeit. Warum? Es gab 1888 die berühmte Generalkonferenz von Minneapolis, wo es sehr viel Spannungen gab, auch theologische Spannungen, wo in welche Richtung unsere Freikirche gehen sollte. Weil Ellen White eine Ausrichtung hatte, sie hat gesagt, 1888, wir müssen eine neue Ausrichtung bekommen. Denn vor 1888 war es so, dass unsere Pioniere teilweise sehr stark das Gesetz verkündigt haben und gesagt haben, wir müssen das Gesetz halten, um durch das Halten des Gesetzes auch gerettet zu werden. Und sie hat dann 1888 Jones und Wegener, die damals verkündigt haben, unterstützt. Und die haben gesagt, nein, Jesus Christus ist alles. Wir werden durch Jesus erlöst und wir haben die Rechtfertigung durch Jesus und auch die Heiligung geschieht nur durch Jesus, dass Jesus in uns wohnt und Jesus in uns wird das Werk vollbringen. Das hat sie sehr stark unterstützt und auch in den Jahren davor und auch in den Jahren danach sehr viel darüber gesprochen und geschrieben. Und es gab einige unserer leitenden Leute, die das damals abgelehnt haben. Also sie haben gesagt, nein, das ist keine gute Basis. Und dann haben sie sie sozusagen verbannt nach Australien. Und das war für sie nicht einfach. Sie war dann weit weg. Aber auch von Australien aus hat sie manche Briefe geschrieben, was Gott ihr gezeigt hat, was in Amerika wichtig war. Und doch das Werk dort auch bisschen korrigiert hat in manchen Punkten. Aber später, in den späteren Jahren, haben sie dann doch auch diese Botschaft Jesus Christus, unsere Gerechtigkeit, angenommen. Das heißt, in Australien hat sie dann auch damals das Avondale College gegründet und einige andere Dinge dort auch bewerkstelligt. Und am 16. Juli 1915 ist sie gestorben. Sie hat, denke ich, in den späteren Jahren war ihre Aufgabe weniger stark gewesen, einzelne Sünden einzelner Geschwister zu tadeln, zu korrigieren, sondern mehr das gesamte Werk in die richtigen Bahnen zu lenken und vor Schaden zu bewahren. Zum Beispiel 1903 gab es damals die Kellogg-Krise. Kellogg war damals der Arzt, den Ellen White und auch andere mit aufgebaut und mit unterstützt haben. Und er hat damals das Sanatorium in Battle Creek gegründet. Das war damals eins der amerikaweit das beste und angesehenste Sanatorium, wo auch die Präsidenten und der USA und andere hoch angesehene Leute hingekommen sind, um sich behandeln zu lassen und um gesund zu werden. Und Kellogg war wirklich ein Vorreiter. Er war wirklich ein Mann, ein Arzt, der klare Ausrichtung hatte und auch wusste, auch was Ellen White gesagt hat, dass auch die Naturmedizin besser ist als die Schulmedizin. Und das hat er alles in seinem Sanatorium mit eingebaut und das war wirklich sehr, sehr gut. Aber er hat dann irgendwann versucht, die Kontrolle zu bekommen über die Generalkonferenz. Er hatte so pantheistische Ideen, dass er sagte, Gott ist in allem drin. Gott ist nicht nur ein Wesen außerhalb von uns, sondern er ist auch in allem drin. Und wenn wir der Gesundheit folgen, dann können wir das Göttliche in uns entwickeln und entstärken. Und Gott ist in uns. Ja, das Göttliche ist in jedem Menschen automatisch drin. Ja. Und diese Ideen sind, The Living Temple war sein Buch damals, hat er verbreitet. Und er wollte dann auch die Generalkonferenz übernehmen. Und Ellen White, Gott hat durch Ellen White da auch einige deutliche Visionen gegeben und Zeichen gegeben, um das zu verhindern. Zum Beispiel eine Sache. Sie hatten dann bei der Generalkonferenz eine Sitzung. Und dann stand Ellen White auf und sagte, ich habe etwas gesehen. Also bei den Wahlen war es gerade. Ich habe etwas gesehen in einem Traum. Es war andersrum. Sie hatte einen Brief geschrieben. Wo sie geschrieben hat, ich habe im Traum gesehen, eine Sitzung, wo verschiedene Männer zusammensaßen und das wurde geredet. So eine geheime Sitzung. Und sie haben überlegt, wie sie die Generalkonferenz übernehmen können, wie sie vorgehen müssen, so geheim im Hintergrund, die Fäden zu ziehen. Und diesen Brief hat sie hingeschickt. Die war selbst nicht anwesend zu dem Zeitpunkt, dort, wo die Wahlen stattfanden. Ich denke, es war in Battle Creek. Und dann haben sie den Brief dann vorgelesen auf einer Versammlung. Die wussten nicht, wie und was, sondern Ellen White hat nur gesagt, lest ihn bitte vor auf der Versammlung. Und er wurde vorgelesen, dass es diese geheime Sitzung gegeben hat und dass man das verhindern muss, was dort dass es nicht in Gottes Sinne war, was dort besprochen worden ist. Na, auf jeden Fall ist er vorgelesen worden, der Brief, und dann stand ein Bruder auf und sagte, liebe Geschwister, diese Sitzung hat letzte Nacht stattgefunden. Ich bin dabei gewesen bei der Sitzung. Ja. Damals der Kellogg war der das geleitet hat, diese Sitzung, und einige andere, es waren einige, die dabei waren, und er sagte, ich war auch dabei und jetzt, wo ich das gehört habe, was Ellen White gesagt hat, sie hat das einige Monate vorher schon geschrieben gehabt, bis der Brief dann da gewesen ist. Was sie hier geschrieben hat, ist wahr und wir müssen das ad acta legen. Und das ist dann aufgeflogen, aufgedeckt worden und dadurch hat Gott verhindert, dass dieser Geheimbund von diesen Männern, die sie getroffen hatten, ausgeführt werden konnte. So hat Gott also Schaden, unsere Gemeinschaft vor Schaden bewahrt damals, ja. Interessant ist, dass Gott ihr schon einige Monate vorher diese Sitzung gezeigt hat und das sich dann hinterher bestätigt hat, dass es tatsächlich so gewesen ist. Ja, ihr Anspruch. Man könnte viel erzählen von ihren Träumen und von ihren Visionen. Es ist spannend zu lesen. Also ich kann euch nur empfehlen, mal über ihr Leben ein bisschen zu lesen und sich damit zu beschäftigen. Das ist so glaubensstärkend, wenn man sieht, wie Gott führt und Menschen führt. Ihr Anspruch. Sie sagt einmal in dem Buch Ausgewählte Botschaften, Band 1, Seite 35, ich erhebe keinen Anspruch darauf, eine Prophetin zu sein. Und es gibt manche Kritiker, die heute auch sagen, naja, wenn sie selbst keine Prophetin sein wollte, dann dürfen wir sie auch nicht als Prophetin nennen. Sie war keine Prophetin. Und versuchen damit, ihre Autorität zu schwächen oder ganz ad acta zu legen. Die Frage, warum sagte sie das? Und zwar damals, zu ihrer Zeit, als sie das sagte, gab es viele, die beanspruchten, Prophet zu sein. Das ist übrigens immer so, wenn Gott etwas wirkt, etwas Besonderes wirkt, versucht Satan durch vorher schon, kurz vorher oder kurz danach oder währenddessen, das Gleiche zu machen, bloß ein bisschen anders, um die Menschen zu verwirren. Denn wenn auf einmal 20 Leute auftreten, die alle sagen, ich bin ein Prophet, dann wird der eine Echte unter den anderen 20 untergehen und man wird sagen, ja, wer ist denn jetzt echt und wer ist nicht echt? Deswegen gab es zu ihrer Zeit sehr viele, die gesagt haben, Prophet zu sein, die es natürlich nicht waren, die falsche Propheten waren. Und zweitens, nach dem damaligen Verständnis, glaubte man, dass ein Prophet nur die Aufgabe hat, die Zukunft vorauszusagen. Und nicht mehr. Wir wissen, in der Bibel haben wir wesentlich weiter gefasste Aufgaben eines Propheten. Der Prophet hat nicht nur die Aufgabe, die Zukunft vorauszusagen, sondern auch Sünden zu tadeln, auch Wahrheiten aufzudecken, auch Gottes Botschaft den Menschen zu sagen, die Menschen zur Bekehrung zu bringen. Ja? Also vielfältige Aufgaben. Ja, deswegen hat sie dann auch gesagt, einige Absätze weiter sagt sie denn, mein Werk umfasst weit mehr als das, was das Wort Prophet bedeutet. Ich bin eine Botin des Herrn. Und damit hat sie also gesagt, was damals unter Prophet verstanden worden ist, da habe ich eine größere Aufgabe. Ja. Deswegen, sie hat es auch nie abgelehnt, Prophetin genannt zu werden. Ja. Weil natürlich nach dem biblischen Sinn, was ein Prophet ist, damit meint sie das, was sie mit Botin des Herrn beschreibt. Botin des Herrn heißt, Gott hat mir Botschaften gegeben, die ich den Menschen weitergeben soll. Dann sagte sie, Ausgewählte Botschaften, Band 1, Seite 27, 28, dass alle Artikel und Zeugnisse und Briefe mit geistigem Inhalt, die sie geschrieben hat, und alle Bücher aus ihrer Feder von Gott inspiriert seien. Das heißt, Gott hat ihr diese Dinge gezeigt, offenbart, und auch, dass sie das weitergeben sollte. Es gibt manche, die heute sagen, na ja, okay, nur da, wo sie schreibt, Gott hat mir gezeigt, nur das ist von Gott inspiriert. Alles andere ist ihre eigene Meinung. Nein, sie hat deutlich gesagt, nicht nur, denn sie hat manche Bücher geschrieben, wo sie nicht jedes Mal schreibt, Gott hat mir gezeigt. Warum? Weil diese Bücher auch für Menschen sein sollen, die nicht gläubig sind. Zum Beispiel in dem Buch vom Schatten zum Licht, der große Kampf. Schreibt sie nicht jedes Mal, Gott hat mir gezeigt, weil wenn sie das schreiben würde, dann würden die Menschen denken, ja, was ist denn hier mit dem, ja, was, wie hat Gott ihr das gezeigt? Sondern sie beschreibt den Inhalt, was Gott ihr gezeigt hat, ohne das jedes Mal zu formulieren. Und deswegen sagt sie, dass alle ihre Bücher, Zeitschriften, Artikel und so weiter und auch die geistlichen Briefe von Gott inspiriert sind. Natürlich, wenn sie an ihren Mann einen Brief geschrieben hat, der gerade woanders war, einen persönlichen Brief, war der nicht inspiriert. Und es gibt sogar auch mal einen Brief, den sie geschrieben hat, wo sie sich mal nicht einig waren, wo sie hinterher gesagt hat, der Brief bitte, wenn der ankommt, bitte vernichten. Der ist leider nicht vernichtet worden und den haben wir heute noch. Deswegen, das war nicht so günstig, weil sie auch einige Dinge ihrem Mann geschrieben hat, die, ja, wo er nicht gut bei abschneidet. Aber so ist es manchmal. Aber dieser Brief war natürlich nicht inspiriert, weil nur die geistlichen Briefe, die sie an Geschwister geschrieben hat, darunter zählen. Ja. Jesus sagte zu ihr, Ausgewählte Botschaften, Band 1, Seite 33, gib das Licht weiter, das ich dir geben werde. Die Botschaften für diese letzten Tage werden in Bücher geschrieben werden und unvergänglich sein. Das heißt, Gott hat ihr damals gesagt, das, was ich dir jetzt sage, ist nicht nur für die heutige Zeit wichtig, sondern auch für die Zeit, bis Jesus wiederkommt. Unvergänglich heißt bis Jesu Wiederkunft. Das heißt, sie sind auch heute noch wichtig. Und ich bin sogar überzeugt, dass die meisten ihrer Dinge, die Gott ihr gezeigt hat, heute wichtiger sind als damals. Denn was Gott ihr gezeigt hat, sind Botschaften, wie wir uns vorbereiten sollen auf Jesu Wiederkunft, auf diese letzten großen Krise. Und wir sind in dieser letzten großen Krise direkt davor und wir werden sie erleben. Die Menschen vor 150 Jahren sind gestorben. Die haben diese letzte große Krise nicht erlebt. Deswegen glaube ich, dass die Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft und auf diese letzte große Krise für unsere heutigen Tage noch wichtiger ist als für die Menschen damals. Natürlich war das damals wichtig, dass die Eventbewegung überhaupt entstehen konnte, dass sie in richtige Bahnen gelenkt wurde und auch so schnell wachsen konnte. Das hat Gott dadurch durch die Botschaften an sie geführt und gelenkt. Und natürlich auch, dass sie theologisch auch auf den richtigen Weg sein sollten. Und sie hat übrigens auch gesagt, dass auch in der letzten Zeit, auch in der Wendgemeinde, theologische Unterschiede und Unstimmigkeiten kommen werden. Und sie hat auch gezeigt, wo der richtige Weg ist und welche falschen Dinge kommen werden. Aber das ist nicht unser Thema heute. Da gibt es auch interessante auch Vorträge von mir und auch andere Aussagen darüber. Gut, drittens, die Offenbarungen. Wie hat sie die Offenbarungen bekommen? Und zwar, sie hatte über 2000 prophetische Träume und Visionen in ihrem Leben gehabt. Sie konnte die, wie ich schon mal sagte, ihre prophetischen Träume von den natürlichen Träumen unterscheiden. Sie hat genau gewusst, das ist ein prophetischer Traum und das ist ein normaler Traum. Manchmal konnte sie sich nach der Vision und nach einem Traum an ihre Vision direkt danach nicht erinnern. Das heißt, sie war von Gott abhängig, auch in der Erinnerung an den Traum. Denn manchmal war es so, dass sie auf einmal gepredigt hat und auf einmal mitten in der Predigt sagt sie, jetzt kommt mir gerade ein Traum in den Kopf, ja, ins Gedächtnis und den möchte ich jetzt erzählen. Also mit anderen Worten, Gott hat sie manchmal in Situationen an Träume erinnert, in dem Moment, wo sie die erzählen sollte. Ja. Und manchmal kann es sein, dass sie vielleicht ein halbes Jahr vorher einen Traum gehabt hat und ein halbes Jahr später sagt Gott ihr, jetzt erzähl ihn. Ja. Und sie erinnert sich an den Traum und sie erzählt es. Also von daher war sie auch in der Weitergabe der Botschaften auch von Gott abhängig, wie sie das weitergeben sollte. In den meisten Fällen hat sie den Traum relativ schnell danach erzählt oder konnte sich auch meistens daran erinnern, aber nicht in jedem Fall war es immer so. Ja, in den Visionen, haben wir schon eben gesagt, hat sie nicht geatmet. In den meisten Fällen, wenn sie öffentlich die Visionen hatte, hat sie nicht geatmet und viele haben sie auch gesehen während der Vision. Ja. Und übrigens auch, dass sie es öffentlich hatte, diese Visionen, war für viele ein Beweis, dass es von Gott war, ja, weil es übernatürlich war, dass sie eben nicht geatmet hat, dass man gesehen hat, sie nimmt ihre Umgebung nicht wahr und viele sind dadurch überzeugt worden. Sie hatte die Aufgabe, die Visionen aufzuschreiben. Und gerade als sie die Vision hatte vom großen Kampf, das war eine 5-stündige Vision, also manchmal hat sie auch mehrere Stunden Visionen gehabt, 5-stündige Vision, das war auf eine Beerdigung. Stellt euch mal vor, wir haben eine Beerdigung und auf einmal bekommt der Redner eine Vision und 5 Stunden lang und die waren alle, haben 5 Stunden lang auf der Beerdigung gewartet und das mit angeschaut, ja. Und an dieser 5-stündigen Vision hat sie den ganzen großen Kampf gesehen. Ja. Und dann hat sie begonnen, das aufzuschreiben. Aus dieser Vision und aus diesem Aufschrieb von dieser Vision ist am Ende dieses Buch der große Kampf geworden. Erstmal gab es ein Vorläuferbuch, ja, das hieß noch Spiritual Gifts, ja, und das ist nachher dann aus dem großen Kampf geworden. Dieses, beziehungsweise erstmal die ganze, eigentlich nicht nur der große Kampf, sondern die ganze Entscheidungsserie. Diese 5 Bücher werde ich gleich noch kurz vorstellen und erklären. Aber wenn sie geschrieben hat, hat sie nicht in Trance geschrieben. Also sie hat nicht während einer Vision geschrieben, sondern sie hat, wenn sie aufgeschrieben hat, ihre eigenen Worte benutzt. Die Worte wurden ihr nicht diktiert. Also sie hat nicht von Gott die Stimme gehört, was sie jetzt schreiben soll, sondern sie hat von Gott eine Vision gehabt und dann hat sie die Aufgabe bekommen, das aufzuschreiben, was sie gesehen hat. Und die Worte hat sie dann, ihre eigene Worte, gebraucht. Und dann hat sie manchmal übrigens auch, weil sie sehr viele Bücher, andere Bücher auch hatte und auch selbst viel studiert hat, hat sie manchmal auch andere Passagen von anderen übernommen, die genau das ausgedrückt haben, was sie eigentlich sagen und schreiben wollte. Weil sie war nicht so geschickt, dass sie druckfertig schreiben konnte. Deswegen hat sie manchmal auch andere Aussagen und Sätze anderer, die genau passten, wenn es um historische Hintergründe ging, hat sie manchmal dann auch mitverwendet dafür. Sie sagt, beim Niederschreiben einer Vision bin ich genauso abhängig, vom Geist abhängig, wie bei der Vision selbst. Das heißt, auch bei der Vision hat der Heilige Geist sie geführt, das zu schreiben, was sie schreiben sollte. Sonst könnte jetzt jemand sagen, naja, okay, sie hat eine Vision gehabt, aber beim Schreiben hat sie auf einmal einen Fehler gemacht. Da hat sie vielleicht sich an Dinge falsch erinnert. Aber nein, sie sagt, auch beim Aufschreiben bin ich vom Heiligen Geist abhängig. Aber sie sagt, die Worte, die ich brauche, sind meine eigenen. Ja, das ist übrigens die gleiche Art und Weise, wie die Bibel entstanden ist. Auch die Inspiration der Bibel ist so, dass Gott nicht dem Matthäus und dem Markus und dem Lukas Wort für Wort diktiert hat, was sie schreiben sollen, sondern er hat sie geführt, vom Heiligen Geist geführt, dass sie haben ihre eigenen Worte gebraucht, aber sie waren vom Heiligen Geist abhängig, dass das Ergebnis, was am Ende dabei rauskam, Gottes Wort war. Und so ist es auch bei Ellen White gewesen. Sie hat eine Vision gehabt, hat eigene Worte benutzt, die aufzuschreiben, und trotzdem hat der Heilige Geist sie geführt, dass da kein Fehler gemacht worden ist. Warum war es so wichtig, dass kein Fehler gemacht wird? Weil ja das, was sie schreibt oder was da jetzt herauskommt, als Gottes Wort gilt, weil das Gott gesagt hat. Und da darf kein Fehler drin sein. Deswegen hat Gott, wenn Fehler waren, das sofort korrigiert. Es gibt heute auch einige Adventisten, die immer sagen, ja, hier und an der Stelle, da hat Gott irgendetwas, da ist irgendwas manipuliert worden in ihren Schriften oder irgendwas. Nein. Wir werden gleich sehen, dass Gott extra dafür gesorgt hat, dass hier keine Fehler eingebaut wurden und keine Fehler dabei waren. Kurzer Exkurs, was ist Inspiration? Ich habe das eben gerade schon mal ein bisschen erklärt. Inspiration und Illumination müssen wir unterscheiden. Inspiration heißt, dass ein Mensch von Gott direkte Botschaften hat, so wie der Mose. Mose hat das Wort für Wort von Gott gehört. Oder andere haben manchmal auch Visionen gehabt oder von Engeln. Der Daniel hat von einem Engel manchmal gesehen, hat ihm etwas erklärt. Ja? Also direkte Botschaften von Gott. Illumination heißt Erleuchtung, dass wir vom Heiligen Geist erleuchtet sind. Zum Beispiel, wenn jemand predigt, dann ist er vom Heiligen Geist geführt, natürlich vom Heiligen Geist, dass er die biblische Botschaft verkündigt. Und der Heilige Geist führt dazu, dass wir die Bibel verstehen und auch erklären können und verkündigen können. Aber dazwischen ist ein Unterschied zwischen Inspiration und Illumination. Inspiration heißt, das Ergebnis ist, die Predigt, die jetzt gehalten wird von einem Propheten oder das Buch, was er geschrieben hat, sind Gottes Wort. Sind zwar von einem Menschen gesprochen und von einem Menschen geschrieben, aber der eigentliche Autor ist Gott, weil Gott das inspiriert hat. Inspiriert heißt, er hat die Botschaft direkt gegeben und er sorgt dafür, dass auch das Ergebnis Gottes Wort ist und wahr ist. So wie die Bibel Gottes Wort ist, was Gott gesagt hat. Illumination heißt, wenn ich jetzt eine Predigt halte, dann ist es vom Heiligen Geist geführt, aber das Ergebnis, meine Predigt oder was ich, wenn ich etwas schreibe, ist nicht Gottes Wort. Das sind meine Gedanken und die können auch Fehler enthalten, natürlich. Aber sie sollen zum Wort hinführen, zur Bibel hinführen. Deswegen müssen wir unterscheiden zwischen Inspiration, wenn ein Prophet spricht und auch wenn Ellen White spricht oder geschrieben hat und wenn wir Christen einfach, wer nicht Prophet ist, wenn wir nur erleuchtet sind und etwas sagen oder schreiben, dass das auch Gottes Wort verkündigt wird, aber nicht Gottes Wort ist. Deswegen ist die Autorität eine andere. Deswegen sage ich auch mal wieder, wenn wir gute christliche Bücher lesen, ist es gut. Kann man auch tun. Aber man darf niemals vernachlässigen, die Bibel zu lesen oder auch Bücher von Ellen White zu lesen, weil die Bibel von Gott inspiriert ist und die Bücher von Ellen White auch inspiriert sind, von Gott eingegeben sind. Noch etwas ganz Wichtiges. Gott spricht zum Propheten. Durch Träume, durch Visionen, durch Auditionen, durch Engel, wie auch immer. Und der Prophet schreibt es auf oder er predigt es. Also mündlich oder schriftlich. Es ist Folgendes. Beide Vorgänge, sowohl was Gott dem Propheten sagt, als auch was der Prophet denn uns weiter sagt, beides gehört zu dem Begriff Inspiration. Ich habe vor einiger Zeit jemanden gehört, der hat gesagt, ja, Inspiration heißt nur, dass Gott zum Propheten spricht. Das ist inspiriert. Aber wenn der Prophet etwas weiter sagt an uns, dann hat der Prophet auch eigene Gedanken und eine Meinung dabei und dann müssen wir heute jetzt unterscheiden, was ist vom Propheten selbst seine Meinung, was ist Gottes Wort. Und das hat er übrigens auch auf die Bibel so bezogen. Wenn Paulus etwas schreibt, dann müssen wir gucken, was ist jetzt von Gott ihm gezeigt worden und was ist seine eigene Meinung, was nicht inspiriert ist. Lieben, wenn wir so anfangen, dann fangen wir an, Gottes Wort auseinanderzunehmen und alles zu streichen, was uns nicht gefällt und das funktioniert nicht. Das ist die sogenannte historisch-kritische Methode, dass man das Wort anfängt, auseinanderzupflücken. Nein, wir glauben, dass bei beidem, wenn Gott dem Propheten etwas sagt, als auch bei der Weitergabe, beim Aufschreiben oder beim Predigen, auch hier Gottes Geist inspiriert und er das nur das schreibt, was Wahrheit ist und was Gott möchte. Also Inspiration betrifft beide Wege, sowohl den Weg von Gott zum Propheten, als auch den Weg vom Propheten zu uns. Beides ist in der Inspiration mit eingeschlossen. Und deswegen müssen wir uns unter das Wort stellen. Das Wort Gottes ist inspiriert. Und das Gleiche gilt übrigens auch für die Schriften Ellen White dann. Auch sie sind von Gott ihr gezeigt worden. Gott hat ihr Visionen und Träume gegeben, das ist der erste Weg. Und sie hat es aufgeschrieben, beziehungsweise gepredigt. Und das ist dann auch dass auch das Ergebnis denn der Inspiration, unter der Inspiration steht. Ja, denn die Entstehung der Schriften, das ist auch wichtig, dass wir Vertrauen haben dazu, dass es auch alles seine Richtigkeit hat, was damals geschrieben worden ist. Denn das Problem war, Ellen White konnte nicht selber druckreif schreiben, weil sie so wenig Schulbildung hatte und weil sie auch von der Sachen so erfüllt war, dass ihr die Worte gefehlt haben. So hat sie erstmal die Sachen aufgeschrieben, ein Manuskript geschrieben, so wie sie das verstanden hat. Und natürlich waren viele Fehler drin und auch viele. Ja, und dann hat der Sekretär, zuerst war es ihr Mann teilweise, aber der hat auch andere Sachen zu tun gehabt, der hat später andere Sekretäre gehabt, auch Sekretärinnen. Der hat die Aufgabe gehabt, das Manuskript zu verbessern. Also vom Schreibstil, von Rechtschreibfehlern. Und natürlich könnte aber sein, dass er beim Verbessern Dinge verbessert und damit falsch macht. Denn der Sekretär ist ja nicht inspiriert. Der könnte ja auch Fehler verbessern, rein verbessern. Deswegen hat der Sekretär das verbesserte Manuskript wieder Ellen White durch sich gegeben. Und sie hat das Manuskript durchgelesen und nochmal berichtigt. Wenn sie gesagt hat, nein, das habe ich jetzt so gemeint, das hast du falsch verbessert. Sie hat es nochmal korrigiert. Und dieses korrigierte und berichtete Manuskript hat dann der Sekretär druckreif abgeschrieben. Und das hat sie dann nochmal durchgelesen und unterschrieben. Und erst dann wurde es gedruckt als Buch oder als Schrift oder in der Zeitschrift. Sie hat auch Artikel geschrieben für Zeitschriften. Ja. Also mit anderen Worten, sie haben beim Vorgang des Erstellens der Schriften dafür gesorgt, dass nicht der Sekretär Dinge verändern konnte nach seinem Denken. Das ist zu ihrer Zeit damals auch in den späteren Jahren ihr oft vorgeworfen worden. Ja, deine Sekretäre haben das alles hier verfälscht. Du hast was anderes gemeint, aber deine Sekretäre haben was Falsches da rausgemacht, da verfälscht und deswegen stimmt das alles nicht. Nein, sagt sie, wir haben diesen Weg gewählt und deshalb ist, was veröffentlicht worden ist, ist alles das, was ich auch so veröffentlicht haben wollte. Das ist alles meine Ursprung, liegt immer bei mir und nicht beim Sekretär. Das heißt, der Sekretär durfte nichts selber dazuschreiben oder durfte auch nichts streichen. Ab und zu hat Ellen White ihre Sekretäre aber beauftragt, aus ihren Briefen, Artikeln, Schriften und Büchern Material zu sammeln und zu ordnen. So entstanden viele Themenbücher, sogenannte Kompilationen. Zum Beispiel, sie hat da sehr viel geschrieben. Und jetzt hat sie irgendwann mal gesagt, ja, wir müssten jetzt mal alles, was ich geschrieben habe, über Gesundheit, mal zusammen, über Ernährung zusammenfassen. Und dann hat sie den Sekretär beauftragt und der hat dann sich stundenlang, tagelang, wochenlang hingesetzt, hat überall, wo sie was geschrieben hat, alles durchgesucht und hat dann alle Dinge über das Thema Ernährung dann zusammengefasst und dann, ja. Und dann hat sie das natürlich dann auch nochmal durchgeschaut und dann haben sie das war übrigens das Buch, dann Councils on Diet and Foods. Ja, also bewusst essen. Ja. Was denn, so, und es gibt auch viele andere Kompilationen über Ernährung, über Gesundheit, über Erziehung, ja. Zum Beispiel, wie führe ich mein Kind, ja. Ist auch so ein Buch, was so entstanden ist. Das heißt, ihre Sekretäre haben aus ihren Schriften die Dinge zusammengefasst und natürlich ihr dann vorgelegt und dann auch, dass sie das dann auch bestätigt hat. Aber sie hat auch gesagt, dass nach ihrem Tod erstmal ihr Sohn Willie White und nach seinem Tod auch das Ellen White Estate, das ist entstanden dann, das heißt, sie sozusagen ihren Nachlass weiter ordnen und darüber wachen, dass sie die Aufgabe haben, ihr Erbe zu verwalten und auch neue Themenbücher herauszugeben. Das heißt, sie haben auch viele Themenbücher erst danach herausgegeben. Zum Beispiel das Buch Glaube und Werke ist erst danach zusammengestellt worden, über ihre Aussagen, über bestimmte Themen, die Glauben und Werke, also Rechtfertigung und Heiligung betreffen. Ja, Ellen White Schriften, die schrieb über 50 Bücher. 2000 Artikel für Review and Herald in der Zeitschrift, 2000 Artikel für die Zeitschrift Zeichen der Zeit, Signs of the Times, 500 Artikel in anderen Blättern. Die wichtigsten, man kann ihre Bücher so in drei Kategorien einteilen. Einmal die Entscheidungsserie, das ist sozusagen der ganze Erlösungsplan vom Fall Satans, von der Schaffung der Welt, die ganzen 6000 Jahre bis Jesu Wiederkunft, die 1000 Jahre, neue Erde, alles zusammengefasst. Und dann die Zeugnisse. Und Zeugnisse sind vor allen Dingen Träume und Visionen für bestimmte Personen, für bestimmte, manchmal auch für bestimmte Berufsgruppen. Zum Beispiel für Lehrer oder für Druckereien oder für andere Zeugnisse, die sie gegeben hat. Oder für Eltern. Und dann Themenbücher und Kompilationen. Manche Themenbücher hat sie selber geschrieben in einem Stück, zum Beispiel das Buch Erziehung. Manche sind zusammengestellt worden aus ihren Schriften, um etwas besonders deutlich zu machen. Hier habe ich noch mal etwas, was wir in Deutschen so heute haben. Übrigens viele, die meisten haben wir heute in Deutsch auch. Die Entscheidungsserie, die heißt heute Die Geschichte der Hoffnung. Die fängt an mit dem Buch Wie alles begann. Früher war es das Buch Patriarchen und Propheten. Das ist vor einigen Jahren neu übersetzt worden. Es ist das Deutsche ein bisschen mehr der heutigen Deutsch angepasst worden ist. Und auch dieser große Band ist dann auch mit schönen Bildern dabei. Also das ist fantastisch schön. Also Wie alles begann, da geht es vom Fall Satans, die Schöpfung, im Alten Testament, ich denke, es geht bis zur Zeit der Könige. Dann Band 2, Macht und Ohnmacht, war früher Propheten und Könige. Das ist die Zeit des Volkes Israel.
Dann haben wir im Alten Testament, dann haben wir drittens der Sieg der Liebe. Früher hieß das Buch Das Leben Jesu. Das geht über Jesus selbst, über sein Leben. Viertens die gute Nachricht für alle. Das hieß früher Wirken der Apostel und geht über die Urgemeinde und bis hin zur Zerstörung Jerusalems ungefähr. Und Paulus und Offenbarung auch mit dabei und so weiter. Und fünftens, vom Schatten zum Licht, hieß früher der große Kampf zwischen Licht und Finsternis. Das fängt an bei der Zerstörung Jerusalems und geht die ganze Kirchengeschichte hindurch, die Reformatoren, Waldenser, Reformatoren, die Adventbewegung, Millerbewegung, bis hin zu über die Endzeit, was wir in der Zukunft noch zu erwarten haben, Jesu Wiederkunft, 1000 Jahre, neue Erde. Und diese fünf Bücher, wie gesagt, umfassen dann die gesamte biblische Zeit von Anfang bis zum Ende. Es ist mal interessant, das habe ich mal gemacht, diese fünf Bücher so wirklich in dieser Reihenfolge alle durchzulesen. Ja, es ist wirklich so aufbauend und so. Ja, hier haben wir einen Grund, wo sie die biblische Wahrheit darstellt, erzählt, aber auch die Hintergründe teilweise erzählt. Und das ist so aufbauend und so glaubensstärkend, das kann ich nur empfehlen, diese Bücher auch zu lesen. Und ja. Natürlich, wir müssen immer schauen, das meiste, was sie darin schreibt, ist natürlich aus der Bibel heraus. Aber sie hat auch manche Informationen von Gott bekommen, wo es Gott ihr manche Dinge gezeigt hat, warum dieses und jenes so geschehen ist. Und das sind für uns Dinge, die uns das besser verstehen lernen. Denn manche Texte der Bibel sind schwer verständlich. Und da erklärt sie manches sehr gut, was Gott ihr gezeigt hat. Dann haben wir die Zeugnisse, die sogenannten Zeugnisse. Das ist Schatzkammer der Zeugnisse. Drei Bände sind das für die Gemeinde geschrieben. Ausgewählte Botschaften sind zwei Bände. Zeugnisse für Prediger gibt es. Und es gibt dieses Zeugnisbände, das sind 9 Bände, wo sie die meisten ihrer Zeugnisse auch mal einfach in Bücherform verfasst hat. Die sind manchmal sehr schwierig zu lesen, weil da sehr viel Korrektur ist. Ich empfehle euch das nicht, alles am Stück zu lesen. Weil man dann irgendwann denkt, ich mache ja alles falsch. Ja, sie sehr viel korrigiert. Ja. Übrigens, wenn man diese Bücher mal liest, diese Zeugnisse, dann sollte man, sie stellt uns in diesen Zeugnissen einen sehr hohen Standard dar, wie wir leben sollen. Aber wir dürfen denn, wenn wir das lesen, nicht verzweifeln. Denn Gott stellt uns diesen Standard nicht dafür dar, dass wir jetzt meinen, wir müssen jetzt heute so sein, sondern dass wir ein Ziel haben, dass wir wissen, in welche Richtung wir gehen sollen. Und dass wir auch wissen können, wenn ich auf dieses Ziel zusteuere, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Ja. Und wir dürfen nicht, müssen nicht verzweifeln, wenn wir merken, ich bin nicht so, wie sie das in diesen Zeugnissen beschreibt. Deswegen müssen wir, da muss man vorsichtig sein, dass man nicht sich selbst, an sich selbst so hohe Maßstabe setzt. Wenn ich das morgen nicht erreicht habe, dann werde ich nicht gerettet werden oder dass man da irgendwo seine Heilsgewissheit verliert oder seinen Glauben verliert dadurch. Und dann haben wir die sogenannten Themenbücher und Kompilationen. Und da haben wir sehr, sehr viele mittlerweile. Ich gehe jetzt einfach mal diese Bücher mal ein bisschen durch. Schritte zu Jesus. Übrigens, dieses Buch Schritte zu Jesus ist in meinen Augen das wichtigste Buch neben der Bibel. Weil hier beschrieben wird, das ist ein ganz dünnes Buch. Das heißt auch Der bessere Weg oder Der rettende Weg. Ja, Der rettende Weg. Dieses Buch beschreibt im ersten Teil, wie kann ich zu Jesus kommen? Wie kann ich erlöst werden? Im zweiten Teil, wie kann ich mit Jesus leben? Deswegen ist das Buch auch sehr wichtig, dass Menschen sich bekehren können. Ich habe meine Bibelstunde über die Bekehrung nach diesem Buch ausgerichtet, weil das tatsächlich so einen Tiefgang hat und sehr, sehr wichtig ist für unser persönliches Leben. Wie kann ich glauben, wie kann ich beten, wie kann ich mit Gott Verbindung haben und so weiter. Bilder vom Reiche Gottes, da geht es um Gleichnisse. Die Engel, auf den Spuren des großen Arztes, Ministry of Healing, ein ganz wichtiges Buch über Gesundheit, Erziehung. Intellekt, Charakter, Persönlichkeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Buch über die Frage, wie funktioniert mein Wille, wie funktioniert meine Entscheidungskraft, wie funktioniert mein Gewissen, wie gehen die Dinge alle miteinander zusammen und wie funktioniert das, wie kann ich ein gesundes christliches Glaubensleben entwickeln. Sehr, sehr wichtig und sehr gut. Also als ich das gelesen habe, habe ich sehr vieles besser verstanden. Manches ist mit der modernen Psychologie in Einklang, manches ist anders, als die moderne Psychologie heute sagt, aber es ist sehr ausgewogen und sehr, sehr positiv. Christus kommt bald, geht es um die Endzeitereignisse, die noch vor uns liegen. Ein Tempel des Heiligen Geistes, geht es auch um gesunden Lebensstil. Im Dienst für Christus, wie kann ich meine Gaben für Gott so einsetzen, wie Gott es möchte. Glaube und Werke, Beziehung zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Dann Christus ist Sieger, das ist ein anderes Buch. Das Wirken des Heiligen Geistes ist auch ein anderes Buch. Das Wirken vom Heiligen Geist ist auch sehr schön und sehr wichtig. Maranatha, der herkommt, auch ein Andachtsbuch, also wo man jeden Tag so eine Seite hat von Aussagen von Ellen White über bestimmte Themen. Frühe Schriften von Ellen White, da geht es um ihre ersten Jahre. Auch ist ganz spannend zu lesen. Bibelkommentar Band 7a, das sind Auszüge von Ellen White Kommentaren im Bibelkommentar, adventistischen Bibelkommentar. Ratschläge für die Sabbatschule, Diener des Evangeliums, geht es auf allen ihrem Prediger. Evangelisation, wie sollen wir Missionen machen, wie sollen wir evangelisieren? Die Veränderung unserer Aufgabe, die Geschichte der Erlösung, das bessere Leben. Da geht es auch vor allen Dingen um die Bergpredigt. Dann über das Gebet, Gedanken über das Buch Daniel, Aussagen von ihr über das Buch Daniel zusammengefasst, Gedanken über das Buch Offenbarung, Ellen White und die Musik, welche Art von Musik ist gut und geistlich, Leben auf dem Land, ganz wichtiges Buch für die Endzeit, dass wir aufs Land, aus den Städten raus sollen. Bewusst essen, bewusst leben, was ich eben schon erzählte, Councils on Diet and Foods. Ein glückliches Heim, ein ernster Aufruf an die Mütter. Wie führe ich mein Kind? Botschaften für junge Leute. Brief an junge Liebende. Also es gibt jede Menge mit Büchern. Und ich kann euch nur empfehlen, ich habe die übrigens alle schon gelesen, ich kann euch nur empfehlen, das wirklich mal euch damit zu beschäftigen, das zu lesen. Und dann merkt ihr, was das für ein Gewinn ist, wie das aufbaut, wie man einen klaren geistlichen Durchblick bekommt für viele Themen und für viele Dinge, wie wir vorgehen sollen. Es gibt auch Bücher über Ellen White, die sind auch gut, aber sie ersetzen nicht die Bücher von Ellen White selbst zu lesen. Das Buch Ellen White, Lesen und Verstehen, Ellen White, Leben und Ellen Whites Leben und Welt, die damaligen geschichtlichen Hintergründe, einige Klarstellungen über Ellen White und ihr Werk, 101 Fragen zu den Themen des Heiligtums und Ellen White, die Gabe der Weissagung, eine Gabe, die Licht bringt, was Ellen White über Erlösung schreibt und Leben und Wirken von ihr selbst geschrieben, über sich selbst. Ja, dann fünftens Plagiatsvorwürfe und auch andere Vorwürfe. Es wurde von einem adventistischen, vor 30 Jahren ungefähr, von Walter Ree, einem adventistischen Professor, behauptet, Ellen White hätte alles abgeschrieben und sie wäre gar nicht prophetisch. Und darauf hat unsere Freikirche Nachforschung angestellt. Er sagte, 80% bis 90% ist abgeschrieben von anderen. Und man hat festgestellt oder das nachgeforscht, nein, 20% sind nur abgeschrieben. Er sagte dann, sie benimmt Konzepte anderer Schreiber und hat nur abgekupfert, aber sie haben dann festgestellt, nein, sie hat keine Konzepte übernommen. Das bedeutet, Gott hat ihr Dinge gezeigt, sie hat gewusst, was sie schreiben wollte, aber sie hat nur Formulierungen anderer benutzt, um das, was sie schreiben wollte, auch zu formulieren. Und das kann man daran sehen, dass ihre Schriften, dass der literarische Wert ihrer Schriften in den meisten Fällen höher war als die Originalquelle. Das heißt, das war besser, geistlicher, in einem besseren Kontext ausgedrückt als die Originalquelle. Auch in der Bibel haben die Schreiber abgeschrieben von anderen, Quellenforschung betrieben und abgeschrieben. Lukas Kapitel 1, 1 bis 4, können wir mal lesen. Das heißt, es ist also nicht für Propheten verboten, das zu tun, weil das auch durchaus möglich ist. Denn der Heilige Geist führt auch denn darin, dass sie nur das übernehmen von anderen, was auch wirklich wahr ist. Ja, Lukas 1, 1 bis 4, dort heißt es, viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind. Wir uns das überliefert haben, die es von Anfang an selber gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe ich es auch für gut erhalten, nachdem ich das alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgelobter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. Das heißt, Lukas sagt, ich habe es erforscht, ich habe verschiedene Quellen gelesen, durchforstet und das habe ich jetzt zusammengetragen, jetzt schreibe ich es dir. Das heißt also mit anderen Worten, auch die Schreiber der Bibel, die inspiriert waren, haben andere Schriften benutzt, aber Gott hat sie darin geführt, dass sie nun das geschrieben haben, was auch tatsächlich Gottes Wort am Ende darstellt. Dann sagt man, einige sagen ja, Ellen White war eine Freimaurerin. Warum? Weil auf ihrem Grab ein Obelisk steht. Und Obelisken sind ja ein Zeichen der Freimaurer. Aber, was kann man darüber sagen? Es ist richtig, da steht ein Obelisk, aber man darf niemals einen Rückstoß machen. Nicht überall, wo Obelisken stehen, sind auch Freimaurer dabei. Wir sagen auch, alle Gänse haben zwei Beine, aber nicht alle, die zwei Beine haben, sind Gänse. Also man darf nicht den Rückstoß machen. Der Rückstoß ist immer verkehrt. Ja? Deswegen Obelisk, also Freimaurer benutzen Obelisken, aber nicht überall, wo Obelisken stehen, sind auch Freimaurer am Werk gewesen. Zur damaligen Zeit gab es auch gerade in reicheren Familien oder auch bei wichtigen Persönlichkeiten hat man sie geehrt durch so einen Obelisken, der aufgestellt worden ist. Ja. Und sie hat selbst ganz deutlich vor Freimaurerei gewarnt. Als sie in Australien war, 1891, hat sie einen 50-Seiten-Brief an den adventistischen Prediger und ich glaube Lehrer war er, Andy Foghat, geschrieben. Der war in 5 Freimaurerlogen war er tätig. Und er meinte, man kann Freimaurer sein und trotzdem Adventist sein. Und dann hat sie ihm geschrieben, dass es nicht in Ordnung ist. Sie hat ihn getroffen auch und sie hat ihm gesagt, er muss rausgehen, das geht nicht. Und interessanterweise, er wollte nicht darauf hören. Und sie hat ein zweites Treffen gehabt und dort hat sie wieder mit ihm darüber gesprochen. Und dann hat er gesagt, was hast du gerade für eine Handbewegung gemacht? Sagt sie, ich habe keine gemacht. Sagt er, doch, hast du gemacht. Sagt sie, ich weiß es nicht. Und dann hat er gesagt, du hast gerade eine Handbewegung gemacht, die nur die Freimaurer, die Logenbrüder kennen, sonst keiner. Das heißt, Gott hat ihr, dass sie unbewusst, sie hat es nicht bewusst gemacht, eine Bewegung gemacht hat, die nur die Logenbrüder kannten, um als Zeichen, dass er wusste, es ist von Gott, was jetzt die Botschaft kam. Und daraufhin hat er diese Botschaft angenommen von Gott und hat auch tatsächlich das eingesehen und ist aus den Logen ausgetreten. Und sie schreibt dann in Selected Messages, Band 2, Seite 140, diejenigen, die unter dem Beruf blutbefleckten Banner von Fürst Immanuel stehen, können nicht mit den Freimaurern oder mit irgendeiner Geheimorganisation vereint werden. Das Siegel des lebendigen Gottes wird nicht auf irgendjemanden gelegt, der eine solche Verbindung aufrechterhält, nachdem das Licht der Wahrheit auf seinem Weg geschienen hat. Und wenn sie selbst davor warnt, ist ganz klar, dass sie selbst auch niemals Freimaurer war und sich davon immer weit, weit distanziert hat. Stellung zur Bibel. Natürlich steht die Bibel über allem. Ellen Whites Lehren bringen keine neuen, Ellen Whites Bücher bringen keine neuen Lehren. Und wir haben als Adventgemeinde alle unsere Lehren, die wir haben, nur auf die Bibel gegründet. Wir brauchen keine Bücher von Ellen White, um unsere 28 Glaubenspunkte aus der Bibel zu begründen. Nein. Deswegen, wenn wir Offenbarungsseminar machen, können wir alle unsere biblischen Lehren, die wir studieren, immer auf die Bibel gründen. Ja, deswegen ist die Bibel der Maßstab für alles. Aber sie sagt, meine Botschaften, meine Bücher sind ein kleines Licht, was zum großen Licht hinweist, zur Bibel nämlich. Ihre Bücher stehen damit unter der Bibel. Warum? Weil die Bibel der Maßstab ist und auch ihre Bücher, ihre Schriften, ihre prophetischen Aussagen müssen wir an der Bibel prüfen. Natürlich, ich habe alles gelesen, was es auf Deutsch gibt und ich, nach meiner Auffassung, was ich gemerkt habe, ist, dass ihre Schriften mit der Bibel übereinstimmen, dass da keine Spannungen, keine Differenzen darüber gibt, dass das alles zusammenpasst. Aber die Inspiration ist von beiden die gleiche. Das heißt, von der Autorität her, von der Stellenwert ist die Bibel über Ellen White Schriften. Wir müssen auch, wenn wir verkündigen in den Predigten, die Bibel verkündigen. Natürlich dürfen wir auch Ellen White Zitate verwenden, aber die Bibel muss die Grundlage sein. Aber die Inspiration ist bei beiden die gleiche. Und damit ist die Autorität von dem, der dahinter steht, der das inspiriert hat, ist die gleiche, nämlich Gottes Autorität. Ihre Schriften sind wie ein Mikroskop oder ein Teleskop. Ein Teleskop zeigt Dinge auf, die da sind, aber sie werden dadurch besser sichtbar. Das heißt, manche Dinge können wir mit bloßem Auge im Universum nicht sehen. Das Teleskop schafft die Dinge nicht, sondern sie zeigt sie nur. So ist auch Ellen Whites Schriften. Ellen White Schriften bringen keine neuen Lehren, aber sie offenbaren Einzelheiten, die da sind, die Gott aber durch sie, durch ihre Schriften uns offenbart hat. Ja, ihre Schriften wollen die Bibel erhöhen, immer wieder zur Bibel hingeführt. Hier haben wir übrigens die Entscheidungsserie nach der alten Ausgabe, ne? Der große Kampf, Wirken der Apostel und so weiter. Sie wollen den Sinn auf die Bibel lenken, die Menschen zur Bibel hinführen, vernachlässigte Wahrheiten ins Blickfeld rücken, offenbarte Wahrheiten einprägen, zusammenfassen, deutlich machen, Wahrheiten verdeutlichen, Prinzipien der Bibel aufzeigen und Unterweisungen in manchen Einzelheiten vermitteln, die wir noch wichtige Hinweise und wichtige Aussagen und Mahnungen Gottes, die für unsere heutige Zeit wichtig sind, die wir in der Bibel vielleicht so genau in Einzelheiten nicht dran haben. Ja, das heißt, die Bibel ist der oberste Maßstab, aber die Schriften Ellen White sind doch göttlichen Ursprungs. Sie sagt, Gott hat die Gabe der Prophetie gegeben, um sein Volk zu trösten und die Abweichenden zu korrigieren. Punkt 7, der richtige Gebrauch ihrer Schriften. Erstens, beachte die Ratschläge im historischen Zusammenhang. Sie hat manches in einem Zusammenhang gesagt, was man nicht verallgemeinern darf. Zum Beispiel hat sie damals geschrieben, als die Fahrräder gerade erfunden wurden und auch sehr gefährlich waren, hat sie geschrieben ihrem Neffen, er sollte bitte kein Fahrrad kaufen. Das ist zu teuer und das ist zu nur der modernste Gag, und das ist auch ungesund und gefährlich, weil die da waren damals wirklich gefährlich. Das heißt nicht, dass wir heute kein Fahrrad fahren dürfen, weil sie ihrem gleichen Neffen einige Jahre später, als die Fahrräder kleiner wurden und auch billiger waren, geschrieben hat, es wäre gut für dich, ein Fahrrad zu fahren. Warum? Weil Fahrradfahren gesund ist, es ist körperlich anstrengend, man ist in der Natur draußen, und also man muss den historischen Kontext zusammen beachten. Man darf nicht Aussagen, die im Kontext gemacht wurden, einfach aus dem Kontext rausreißen und verallgemeinern. Das ist gefährlich. In der Bibel übrigens auch nicht. Ja? Darf man das auch so nicht machen. Versuche, das sinnvolle Prinzip zu entdecken, was sie damit meint, wenn sie etwas schreibt. Drittens, studiere ihre Ratschläge im textlichen Zusammenhang. Man darf auch nicht manche Dinge aus dem Zusammenhang des Textes rausreißen, wie in der Bibel auch nicht. Ja? Viertens, wende das Schrifttum persönlich an. Das heißt, wir sollen es für uns persönlich lesen und auf uns selbst wirken lassen. Zum persönlichen Wachstum, zur persönlichen Erbauung. Nicht um den Bruder oder die Schwester zu kritisieren. Wenn wir das lesen, dann sollen wir nicht denken, nein, das müsste ja Schwester X und Bruder Y aber jetzt mal gelesen haben. Die könnten das brauchen. Natürlich können die es auch brauchen, ja, keine Frage. Aber ich soll es für mich lesen, dass ich dadurch mich in Frage stelle und mich korrigieren lasse und geistig wachsen darf. Fünftens, Ratschläge suchen, in den Schriften suchen. Was will Gott mir jetzt dadurch sagen? Und nicht meine Meinung da hinein interpretieren. Wenn ich nur meine Meinung in ihren Schriften wiederfinden möchte, werde ich auch nur meine Meinung dort finden. Wie mit der Bibel übrigens auch. Ja, wir müssen offen sein, dass Gott zu mir spricht und ich nicht meine Meinung da suchen möchte. Nicht gegenüber Ungläubigen als Beweis anführen, weil die anders Nicht-Adventisten sie nicht kennen und sie auch nicht als Autorität kennen. Deswegen kann man sie auch nicht zitieren als Autorität. Siebtens, nicht als Keule oder Peitsche benutzen. Aber Schwester White hat gesagt, und deswegen musst du jetzt. Und wenn du das nicht machst, dann wirst du. Nein, so hat sie ihre Schriften niemals verstanden. Achtens, nicht zur Verteidigung persönliche Ansichten verwenden. Neuntens, extreme Bedeutungsmöglichkeiten vermeiden. Man kann manche ihrer Aussagen auch extrem deuten. Aber wenn man dann alle Aussagen zu einem bestimmten Problem liest, dann merkt man, sie hat andere Aussagen, die sehr viel ausgewogener sind. Deswegen muss man mehrere Stellen lesen, wie in der Bibel auch. Man kann manche Textstellen lesen, auf einmal sind die ganz extrem gedeutet. Man muss alle Textstellen lesen und dann hat man das gesamte Bild. So auch bei Ellen White Schriften. Ja. Punkt 8, der letzte Punkt, Satans Kampf gegen ihre Schriften. Zwei, drei Zitate, wo sie etwas schreibt, ausgewählte Botschaften, Band 1, 42 und Seite 50. Schon bald wird alles Mögliche getan werden, um den Wahrheitsgehalt der Zeugnisse des Geistes Gottes, damit meint sie ihre Schriften, in Zweifel zu ziehen und sie zu verdrehen. Satan ist ständig dabei, die Menschen zu täuschen, um sie von der Wahrheit abzulenken. Der letzte Betrug Satans wird darauf abzielen, das Zeugnis des Geistes Gottes unwirksam zu machen. Satan wird äußerst klug vorgehen, um auf verschiedene Art und Weise und mit unterschiedlichen Mitteln das Vertrauen der Gemeinde der Übrigen in das wahre Zeugnis zu erschüttern. Wir sehen, dass es heute auch tatsächlich der Fall ist, dass es auch starke Angriffe innerhalb der Gemeinde gegen ihre Schriften gibt. Es hat sich also bewahrheitet, was sie geschrieben hat. Die Anweisungen, Seite 42, die Anweisungen, die in den Anfangstagen der Botschaft gegeben wurden, sind auch in diesen letzten Tagen als sichere Anleitung zu betrachten, der wir folgen müssen. Wer diesem Licht und diesen Anweisungen gleichgültig gegenübersteht, darf nicht erwarten, den Fallstricken zu entgehen, vor denen wir gewarnt wurden. Ganz klar wurde uns gesagt, dass jene, die das Licht zurückweisen, stolpern, fallen und sich verstricken und verfangen würden. Das, was ich ganz am Anfang sagte, wenn Gott uns durch Propheten etwas zeigt und wir sagen, das will ich jetzt aber nicht hören, dann sind wir in der Gefahr, genau die Fallstricke, vor denen er uns warnen möchte, genau da reinzufallen. Deswegen ist es klug, auch darauf zu achten und darauf zu hören. Und Seite 47, da schreibt sie, diejenigen, die am meisten gegen die Zeugnisse einzuwenden haben, haben sie in der Regel gar nicht gelesen. Übrigens heute immer noch, ja, wenn ich Kritik höre und ich frage dann mal, was hast du denn von ihr gelesen? Dann kommt meistens ein langes Schweigen. Ja. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir sie auch lesen. Und interessanterweise, ich mache das meistens so, dass ich, wenn ich Bibelstunden habe, meinen Bibelstundenkontakten irgendwelche Bücher von ihr schon mal gebe, meistens Schritte zu Jesus. Und ich sage überhaupt nicht, wer sie ist und was für Anspruch wir daran sehen und überhaupt nicht, sondern ich gebe einfach nur das Buch. Und wenn Sie das selber lesen, dann erleben Sie, was das für einen Wert hat, wie Sie davon gestärkt werden. Wenn die Menschen schon mal den Wert erlebt haben von dem Buch und sie später hören, ja, diese Frau White, von der ich das Buch gelesen habe, das ist eine Prophetin, dann sind sie offen, das auch anzunehmen, weil sie schon diesen Segen gespürt haben und erlebt haben von diesem Buch. Deswegen, wir dürfen sie auch verwenden in der Öffentlichkeit, auch das Buch vom Schatten zum Licht, ohne dass wir jetzt allen Menschen damit sagen müssen, sie war eine Prophetin, wie wir es glauben, weil ihre Schriften auch eine Wirkung haben, auch wenn die Menschen ihren Anspruch jetzt nicht kennen. Aber natürlich, wenn wir den Anspruch kennen, dann sollen wir es für uns auch entsprechend lesen und befolgen. In 2. Chronik 20, Vers 20b heißt es, glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Meine Lieben, das wünsche ich uns, dass wir unseren Weg sicher gehen können, dass wir wissen können, den Weg, den wir gehen, das ist Gottes Weg für uns als Gemeinde, für uns persönlich, für uns als Gemeinde Leonberg, dass wir wissen, das ist Gottes Weg. Und wenn wir seinen Propheten glauben, ihnen vertrauen, darauf hören, was sie sagen, werden wir immer auf dem guten Weg sein. Das habe ich schon oft erlebt und das wird auch in Zukunft so sein, dass Gott uns durch seine Propheten, durch Ellen White, aber auch durch zukünftige Propheten, die kommen werden, uns führen wird bis zum Tag, wenn Jesus wiederkommt und wir ihm in die Augen sehen dürfen und werden wir nach Hause gehen dürfen zu ihm. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Großer Gott, Schöpfer Himmels und der Erden, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du uns Menschen durch Propheten so wichtige Dinge mitgeteilt hast. Wir könnten sonst nichts über dich wissen, wenn du es uns nicht sagen würdest. Herr, hab Dank, dass wir viele Dinge in der Bibel aufgeschrieben haben von Propheten, die du Menschen, die du berufen hast. Aber hab auch Dank, dass du auch durch Ellen White gesprochen hast, dass du ihr wichtige Dinge mitgeteilt hast in Träumen, in Visionen, dass diese Dinge aufgeschrieben hat, dass wir sie heute noch haben dürfen. Herr, vergib uns, wenn wir manchmal diese Dinge vielleicht so wenig beachtet haben. Hilf, dass wir diese Dinge lesen, dass wir sie befolgen und dass wir dadurch erkennen, dass du uns liebst, dass du uns auf den guten Weg führen möchtest, dass du dich um uns kümmerst, dass du es gut mit uns meinst. Herr, hilf, dass wir nicht vom richtigen Weg abkommen. Hilf, dass wir nicht auf falsche Wege geraten, sondern lass uns bis du kommst, Herr Jesus, in der Wolken des Himmels, dir treu bleiben. Und hilf, dass wir auch anderen Menschen davon weitersagen können. So segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen.